zur barrierefreien Planung und Umsetzung von touristischen Einrichtungen und vor allem von Veranstaltungen und können von ihren ganz praktischen Erfahrungen erzählen, wie Barrierefreiheit umgesetzt werden kann und welche Stolperfallen es hier auch zu vermeiden gilt. Also wichtige Learnings, wie man so schön neudeutsch sagt, die Sie alle gut nutzen können, wenn Sie Veranstaltungen auch in kleinerem Umfang planen. Dazu begrüße ich jetzt auf die virtuelle Bühne in Erfurt Dr. Carmen Hildebrand, Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH und aktiv in vielen Netzwerken und Verbänden. Sie ist auch Gründungsmitglied und langjährige Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele in Deutschland. Und sie hat im vergangenen Jahr in Erfurt sehr erfolgreich die Bundesgartenschau abgeschlossen. Die hatte sie vorher nach Reisen für alle zertifizieren lassen, inklusive der Zitadelle Petersberg. Und Frau Hildebrand kann uns erzählen, worauf es ankommt, eine Großveranstaltung wie die BUGA barrierefrei zugänglich zu machen. Herzlich willkommen, Frau Hildebrand. Dann begrüße ich in Rostock Matthias Fromm. Er ist Tourismusdirektor der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde und wird uns vermitteln, worauf bei Barrierefreiheit am Meer zu achten ist und wie Zugänglichkeiten und Veranstaltungen an Stränden auch gut gelingen können. Willkommen auch Ihnen, Herr Fromm. Und Sven Albrecht ist Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland und macht sich sozusagen schon lang warm für ein wirkliches Großereignis. Die internationalen Special Olympics, die Special Olympics World Games, die kommendes Jahr in Berlin stattfinden werden. Schön, dass Sie da sind, Herr Albrecht. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Liebe Gäste, schreiben Sie uns, wie gesagt, gern. Julia Marmula hat den Check und die Mails fest im Blick, sodass wir Ihre Fragen und Anregungen gleich auch aufgreifen und in die Podiumsrunde geben können. Wir starten mit Frau Hildebrand und Erfurt. Erfurt hat sich ja schon wirklich lange auf den Weg gemacht, was Barrierefreiheit angeht. Erfurt war lange die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele in Deutschland. Hier gab es also schon ganz viel Know-how. Und dann kam sozusagen als bisherige Krönung die Bundesgartenschau im Egerpark im vergangenen Jahr, die Sie auch komplett barrierefrei gestaltet haben und zertifizieren haben lassen nach Reisen für alle. Das war nochmal eine andere Hausnummer, richtig? Erzählen Sie uns das genau. Haben Sie an Einzelnen an Barrierefreiheit angeboten und welche Bedeutung hatte die BUGA für die touristische Entwicklung in Erfurt? Sie haben uns Bilder mitgebracht und einen Film.
Okay. Ja, herzlich willkommen erstmal aus Erfurt in die Welt hinein. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein wenig von unseren Erfahrungen weitergeben kann. Ja, wir sind seit 1999 dabei, uns um barrierefreien Tourismus zu kümmern mit allen Problemen. Und nach 20 Jahren muss man sagen, die Probleme werden andere, aber sie werden manchmal nicht kleiner. Wenn die Basics erfolgt sind, da will man ja auch immer weiterkommen. Also von daher, wir haben noch immer viel zu tun. Wir sind tatsächlich eine der wenigen Großstädte, die zertifiziert sind von Reisen für alle. Und wir schätzen uns glücklich darüber, dass wir in beinahe jeder Behindertenform Angebote anbieten können. Stadtführungen, Stadtrundfahrten, so als Basics, was aber viele auch schon nicht haben. Da sind wir eigentlich nach wie vor froh. Ein Riesenhighlight waren schon mal die deutschen Kulturtage der Gehörlosen vor ungefähr 5 Jahren. Da waren 3000 Gehörlose in Erfurt. Das war auch für die Stadt eine interessante Erfahrung, das kann man so sagen. Aber es war sehr erfolgreich. Und wir sind im nächsten Jahr Host Town für die Special Olympics. Also da kommt dann auch schon wieder die nächste Herausforderung auf uns zu. Ja, jetzt zur BUGA. Vielleicht das nächste Chart, Adrian? Ja, danke. Der Punkt ist, Frau Wiesler, wir sind ja selber nicht die Veranstalter der BUGA. Und das ist in keiner Stadt so. Wir müssen als Touristiker sowieso sehen, dass wir mit der veranstaltenden BUGA GmbH klarkommen. Das muss jeder meiner Kollegen in den einzelnen Städten, wo die BUGA stattfindet. Und wir haben von Anfang an dafür gekämpft, dass das Thema Barrierefreiheit auch ein Thema wird. Ich bin da auch ganz ehrlich, das ist nicht selbstverständlich. Das bedarf immer wieder eines Einwirkens, immer wieder in den Beratungen zu sagen, ja, dies und das und jenes muss passieren. Also das passiert nicht von alleine, egal ob man mit Landschaftsarchitekten oder anderen Architekten zu tun hat. Also wir haben uns da redlich gemüht. Sie sehen hier die Bilder, dass es letztlich gelungen ist. Und da sind wir eigentlich ziemlich stolz darauf. Wir haben in einem mehrjährigen Prozess die Veranstalter davon überzeugen können, dass es barrierefrei sein muss. Hier sehen Sie den Egerpark, ein innerstädtischer großer Park, ist seit 1961 schon Gelände. Also Gartengelände, das ist ein Gartendenkmal, da darf man auch nichts alles machen, aber ist auch zertifiziert worden nach Reisen für alle. Dieser Park, der nun also 50 Jahre alt ist, der ist komplett einmal erneuert worden. Die komplette Infrastruktur wurde erneuert. Und das ist dann natürlich vom Vorteil, wenn im Zuge der BUGA auch Finanzmittel kommen, die die Modernisierung auch für die Barrierefreiheit möglich machen. Das geht ja leider nicht von alleine. Und da wurde eben auch wirklich auf den Wegebelag Wert gelegt. Sie sehen das. Aber es wurden eben auch Fahrstühle eingebaut, kleine Aufzüge, wo noch Treppen waren. Es wurde ein Elektrobus angeschafft, der barrierefrei die Gäste durch das Gelände fahren konnte. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten, muss ich sagen, lief das wirklich gut. Wir haben uns dann auch getraut, eine Pressereise letztes Jahr zur BUGA einzuladen. Sie sehen hier einige der Teilnehmer. Und es kamen keine Katastrophen zur Sprache, Gott sei Dank. Das nächste Chart zeigt den Petersberg. Wir hatten nämlich die Besonderheit, in Erfurt zu bewältigen, dass es zwei BUGA-Ausstellungsgelände gab. Das eine war der Egerpark, den Sie gerade gesehen haben. Das andere ist eine Zitadelle. Sie sehen sie hier im Bild und so ein bisschen kann man sie auch hinter mir erahnen. Das ist eine der größten barocken Zitadellen in Europa und sie liegt mitten im Zentrum. Das macht das Ding wirklich so interessant. Unmittelbar neben Dom und Severikirche ist die Zitadelle Petersberg und die ist alles andere als barrierefrei gewesen. Das war eine ganz besondere Herausforderung und im Zuge der BUGA ist das gelungen. Ich glaube, der wichtigste Schritt war 10 Jahre vorher, als die Organisatoren dazu bewegt werden konnten, dass wirklich der Petersberg Ausstellungsgelände wurde. Und im Zuge der 10 Jahre sind auf dem Petersberg 46 Millionen öffentliche Mittel investiert worden, um zum Beispiel, Sie sehen das hier, einen sogenannten Panoramaaufzug am Hang anzulegen, einen Panoramaweg, der wirklich nur 2-6% hat. Dann mit dem Panoramaaufzug überwindet man die Zitadellenmauern. Das war schon ganz spannend. Das gesamte Plateau der Zitadelle wurde barrierefrei, also auch wirklich gut berollbar und auch mit Leitflächen belegt. Und auf dem nächsten Chart kann man sehen, dass das wichtigste Haus, das Kommandantenhaus, also gut, das kommt auf der nächsten Folie erst, sorry. Hier sehen Sie, wie dieser, gehen Sie nochmal zurück, Adrian, danke. Hier sehen Sie diesen Panoramaweg mal aus der Nähe und im Hintergrund den Panoramaaufzug, den man an die Zitadellenmauer gebaut hat. Sie können mal davon ausgehen, alle miteinander, dass das auch in der Bürgerschaft nicht ganz so einfach umzusetzen war. Da gab es durchaus andere Meinungen. Aber hier haben wir uns so ein schönes Foto gegönnt und das war wirklich eine Zielgruppe, die den Petersberg endlich erschlossen hat. Es hat unglaublich Freude gemacht. Der erste Nutzer vom Panoramaaufzug, den Sie im Hintergrund sehen, war ein junges Pärchen mit einem Zwillingswagen. Die konnten gar nicht verstehen, dass wir uns so sehr darüber freuen. Aber das war genau diese Zielgruppe, die wir auch angesprochen haben. Und noch besser kann man es, glaube ich, kaum machen. Und tatsächlich jetzt auf dem nächsten Chart. Tatsächlich auf dem nächsten Chart, ich habe keine Störgeräusche, Entschuldigung.
Es ist nur, ich kann vielleicht, das poppt so ein bisschen, wenn Sie das Mikrofon auch noch mal höher oder runter machen.
Okay.
Ist in Ordnung. Versuchen wir es.
Okay, jetzt habe ich es verstanden, danke. Hier sehen Sie, dass die Ausstellung im Kommandantenhaus, das ist das wichtigste Haus auf der Zitadelle Petersberg, komplett neu eingebaut wurde. Das hat also, das ist, glaube ich, eine wirklich schöne Geschichte geworden rund um den Petersberg, um die Geschichte des Petersberges. Und hier sehen Sie die Mitglieder unserer AG Barrierefreies Erfurt beim Test der verschiedenen Spielgeräte. Das ist nämlich eine sehr interaktive Ausstellung geworden. Und man kann sich vielleicht jetzt auch ein Bild davon machen, wie das umgesetzt worden ist, wie viel Spaß das jetzt auch macht. Menschen, die sonst erstens nicht auf den Petersberg gekommen wären und zweitens auch noch selten so eine Ausstellung erleben durften, tatsächlich hier bei uns zu begrüßen. Nun haben wir, damit Sie es vielleicht noch für eine andere Zielgruppe sich ein bisschen vorstellen können, ich habe einen kleinen Film noch mitgebracht, den die Buga AG GmbH hergestellt hat mit einem sehr, sehr guten Partner von uns, die uns bei der deutschen Gebärdensprache schon immer unterstützt und im Umgang mit gehörlosen Touristen und Partnern. Und den würden wir, der ist ganz, ganz kurz, aber den würde ich Ihnen gerne noch zeigen wollen.
Gerne, gucken wir rein.
In Thüringen verwurzelt, in Erfurt zu Hause. Gartenbau und Gartenschautradition erleben. Buga 2021 in Erfurt. 171 Tage Sommerfest im Egerpark und auf dem Petersberg. Der schönste Garten Thüringens erstrahlt in wunderbarem Glanz. Blütenpracht auf 36 Hektar Parkfläche. Im Zentrum des Egerparks entsteht Danakil. Das neue Wüsten- und Urwaldhaus. Das Deutsche Gartenbaumuseum begeistert mit einer ganz modernen Ausstellung. Ganz viel Spaß erwartet die Kinder im Gärtnerreich. Die historische Festungsanlage Petersberg wird bequem zugänglich. Barrierefrei, nachhaltig und authentisch. Gartentradition, Gartenkunst und Kulturgenuss im historischen Ambiente. Im Mittelpunkt die restaurierte Peterskirche. Gastlichkeit und Thüringer Genuss ziehen in die Defensionskaserne. Gemüsepracht und Blumenmeer im Festungsgarten. Neue Wege durch Erfurter Gartenschaubeete. Hier trifft Gartentradition auf Gartenkunst und Kulturgenuss im historischen Ambiente. Eine Stadt blüht auf. Zur Bundesgartenschau in Erfurt vom 23. April bis 10. Oktober 2021. Wir freuen uns auf die Buga Erfurt.
Ja, vielen Dank. Das sieht nach ganz großem Kino aus, aber auch ganz viel Vorbereitung. Vielleicht ganz kurz noch mit Blick auf die Uhr. Nachhaltigkeit spielt ja auch im Tourismus eine immer größere Rolle. Welche barrierefreie Infrastruktur bleibt
in Thüringen
bestehend für die Erfurter selbst oder die Gäste, die jetzt noch kommen?
Ja, das ist das Schöne, dass wir sind, ich sage die Zahl immer gerne, 180 Millionen öffentliche Mittel investiert worden. Das war natürlich eine ganz große Herausforderung. Und das Allermeiste ist tatsächlich in die Daueranlagen investiert worden. Wir waren wohl eine der nachhaltigsten Bugas, die es bislang gab. Sie haben den Aufzug gesehen, den Panorama, die Ausstellung, das bleibt alles für immer. Es sind unter anderem auch 12 neue barrierefreie Straßenbahnen angeschafft worden. Die Einstiegsporte sind erhöht worden. Erfurt hat zum Glück 10 Jahre Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Wir haben einen barrierefreien Wohnmobilstellplatz bauen können, einen neuen zentralen Busparkplatz. Und daran merken Sie schon an diesen Beispielen, es war zum Glück, und dafür hätte ich mich auch nicht motivieren können, eine Geschichte, die auf Dauer angelegt war.
Sehr schön. Vielen Dank bis hier erstmal. Ich weiß nämlich, Matthias Fromm hat jetzt sehr genau zugehört, denn bei Ihnen in Rostock steht die Bundesgartenschau 25 an, richtig? Was nehmen Sie mit von dem, was der Frau Hildebrand jetzt erzählt hat?
Ja, ein herzliches Hallo von der Ostsee. Mein Name ist Matthias Fromm, Tourismusdirektor Rostock und Warnemünde. Und na klar, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit meiner lieben Kollegin Carmen Hildebrand, gerade auch in der Werbegemeinschaft oder Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele Deutschlands. Und da haben wir uns natürlich auch schon einmal dazu ausgetauscht, welche Voraussetzungen, welche Anforderungen letztlich gegeben sein müssen, damit eine Buga barrierefrei ist. Das ist in der Tat sportlich, weil im Grunde genommen Barrierefreiheit in erster Linie ja kein rein touristisches Thema ist. Hier gilt es also von vornherein, Barrierefreiheit in jedem Infrastrukturprojekt, bei jedem Serviceangebot mitzudenken. Und wir im Tourismus sind letztlich dann Nutznießer dieser barrierefreien Entwicklung. Also von daher muss das eng Hand in Hand gehen und wir freuen uns drauf und hoffen, 2025 auch in Rostock eine Buga präsentieren zu können, die letztendlich einen Besuch für alle garantiert.
Rostock ist ja wie Erfurt in der AG Leichte Reisen organisiert und Humotion, die schon sehr viele Erfahrungen haben, ist ja Zuschauerinnen und Zuschauer mit Behinderungen zu inkludieren bei sportlichen Großveranstaltungen. Welche das sind, das erzählen Sie uns gleich, aber Sie nehmen uns erstmal mit. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, vielleicht für diejenigen, die noch nicht zu Gast in Rostock und Warnemünde sein konnten, das sind unter Ihnen bestimmt die wenigsten. Denn Rostock ist immer eine Reise wert. Wir sind eine mehr als 800 Jahre alte Hansestadt mit über 209.000 Einwohnern. Wir haben eine der ältesten Universitäten in Nordeuropa mit rund 13.000 Studenten. Und was uns besonders macht, ist der Dreiklang aus Großstadt, Seebad und Küstenwald. Und die Bilder zeigen es. Wir haben hier ein Bild der Innenstadt, im Hintergrund die Marienkirche und zeitgleich dann auch eine Impression aus Warnemünde mit dem breiten Sandstrand, mit dem Leuchtturm und im Hintergrund dem Hotel Neptun. Das ist das Reizvolle an Rostock und Warnemünde, dass wir hier wirklich eine Kombination aus vielfältigen Angeboten haben und das Ganze dann auch noch mit einer touristischen Infrastruktur mit rund 15.000 Betten untersetzt wird. Darüber hinaus gibt es vielfältige Gastronomie, Shoppingmöglichkeiten. Wir sind einer der beliebtesten Kreuzfahrthafen, der Heimathafen von AIDA mit zuletzt 2019 über 200 Anläufen. Also das macht Rostock so attraktiv und wir haben uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, auch Reiseziel für alle zu sein. Wir haben erfahren, dass das eine große Herausforderung darstellt, weil das, was ich vorhin schon sagte, vieles ineinandergreifen muss, damit wir dann auch das Versprechen, Reiseziel für alle sein zu können, auch halten können.
Und ich kann mir vorstellen, gerade bei Strand und Meer, das hat ja nochmal besondere Herausforderungen für Barrierefreiheit, richtig?
Ganz genau. Wir können mal auf die nächste Folie klicken. Dort wird dann noch einmal deutlich, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um auch barrierefreie Urlaubsangebote bieten zu können. Und da freuen wir uns, dass wir in Rostock eine berollbare Fußgängerzone in der historischen Innenstadt haben. Wir haben auf der Petrikirche eine Aussichtsplattform, die barrierefrei ist und mit einem Fahrstuhl zu erreichen ist. Tastmodelle in der Innenstadt, die gehandicapten Gästen und Urlaubern einen Eindruck vermitteln, wie es bei uns in Rostock aussieht. Wir freuen uns, mit dem Zoo einen Partner an der Seite zu haben, der auch entsprechend auf Barrierefreiheit setzt. Die IGA, die 2003 hier in Rostock stattgefunden hat, hat sicherlich noch nicht in allen Facetten das Thema barrierefrei bedient, aber wir denken, die Buga wird da ganz andere Prioritäten setzen. Und wenn Sie sagen, Frau Wiesler, der Strand, wir haben einen der breitesten Strände an der Ostsee Und denen gilt es natürlich auch für Mobilitätseingeschränkte Begeber erreichbar zu machen. Wir haben 7 barrierefreie, barrierearme Strandaufgänge. Wir haben einen Baderollstuhlverleih, eine berollbare Promenade. Und die Bilder zeigen es, ein Strandkorb oder in der Nutzung mit einem Rollstuhlfahrer im Hintergrund, Equipment, um auch für mobilitätseingeschränkte Gäste die Möglichkeit zu eröffnen, auch bis ans Wasser bzw. ins Wasser zu kommen. Also hier wollen wir die Servicekette entsprechend vervollständigen und wollen damit also mobilitätseingeschränkten Urlaubern und Gästen entsprechende Angebote präsentieren. Wir haben einen Nachreisen für alle barrierefreien Thalasso-Kurweg. Also hier sorgen wir auch dafür, dass auch mobilitätseingeschränkte, gehandicapte Gäste entsprechend etwas für ihre Gesundheit auf unseren Thalasso-Kurwegen machen können. Wir haben einen barrierearmen Entdeckerpfad und das macht letztendlich Rostock schon einmal zu einem Reiseziel für alle. Wenn wir auf die nächste Folie klicken, dann zeigen und unterstreichen, dass die Bilder noch einmal sehr gut mit einem Bild vom Strand im Strandkorb, mit der Zubiegung, die entsprechend berollbar bis zum Strandkorb führt, oder aber auch die Promenade mit dem Leuchtturm im Hintergrund, die entsprechend berollbar ist. Und wir sind froh und stolz, dass wir zusammen mit dem Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern auch in den letzten Jahren einen barrierefreien Strandkorb zur Verfügung stellen konnten. Entsprechend im unteren Bild zu erkennen, eine Rollstuhlfahrerin, die ihn gerade nutzt. Und das meine ich mit Servicekette, nicht einfach nur an den Strand gelangen, sondern auch sich entsprechend um eine gewisse Aufenthaltsqualität entsprechend zu kümmern. Und wenn wir dann noch eine Folie weiterklicken, dann sehen wir ein Bild aus unserer Touristinformation. Wir haben 2 Touristinformationen, eine am Universitätsplatz in Rostock, die andere in Warnemünde, und beide sind nach Reisen für alle zertifiziert. Hier wollen wir also auch für eingeschränkte, gehandicapte Gäste entsprechend ansprechbar sein und bieten ein entsprechendes Serviceangebot.
Sie haben einige Sportveranstaltungen auch bei sich gehabt. Vielleicht sagen Sie uns noch ganz kurz was dazu und haben ja sogar Top-Sportler mit Behinderungen da gehabt im vergangenen Jahr, richtig?
Genau. Eine der größten Veranstaltungen, die Hansesfehl. Wir sind derzeit in Vorbereitung der 31. Auflage. Hier haben wir seit mehreren Jahren unsere Eröffnungsveranstaltung auch zugänglich für gehandicapte Besucher gemacht. Die Eröffnungsveranstaltung wird durch einen Gebärdendolmetscher begleitet. Wir haben entsprechende Programmdurchsagen durch unsere Lautsprecher im Veranstaltungsgelände. Auch Mitsegelangebote sind im Portfolio. Der Traditionssegler Wappen Ueckermünde bietet regelmäßig im Rahmen der Hansesfehl entsprechende Ausfahrten auf die Ostsee an. Über eine befahrbare Rollrampe geht es an Bord. Und auch bei großem Gefälle unterstützen 2 Kräne mit Winden, um entsprechend Personen an Bord zu bekommen. An- und Unterdeck ist alles barrierefrei ausgestattet und der Segler bietet Platz für bis zu 10 Personen. Und davon können 4 Rollstuhlfahrer sein. Also hier zeigt es sich, sind wir auch mit der Großveranstaltung Hansesfehl entsprechend auf gehandicapte Gäste vorbereitet. Die Warnemünder Woche, eines der größten Segel-Events in Deutschland, neben der Kieler Woche und der Travemünder Woche. Das Segelrevier vor Warnemünde ist nahezu geeignet, um hier internationale Wettkämpfe durchzuführen. Und da freuen wir uns, und Frau Wissler, Sie haben es angesprochen, letztes Jahr Gastgeber der Para World Sailing Championship gewesen zu sein. Also quasi die Veranstaltung für ein integratives Rennen, heißt für Sportlerinnen mit und ohne Handicap. Und diese Veranstaltung fand letztes Jahr vom 25. bis 29. September statt. Und das Boot, was dort genutzt wird, ist technisch anspruchsvoll und bietet zahlreiche Möglichkeiten, auf eine vorhandene Behinderung angepasst zu werden. Also Auch hier können Sportlerinnen mit unterschiedlichsten Handicaps entsprechend im Wettbewerb segeln. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, die im letzten September bei uns stattfand. Und das gab sicherlich auch dann einen kleinen Vorgeschmack auf das, was 2023 uns erwartet. Auch wir sind neben Erfurt Host Town der Special Olympics 2023. Freuen wir uns drauf und wir hoffen, dass wir uns also wirklich als guter Gastgeber für die vielen Sportlerinnen, die uns besuchen werden, fungieren können. Und wir sind jetzt schon in Vorbereitung und freuen uns auf das, was 2023 dann im Rahmen der Special Olympics entsprechend hier in Rostock stattfinden kann.
Vielen Dank bisher, Herr Fromm. Und jetzt kommen wir dann endlich zu diesem sportlichen Großereignis der Zukunft, von dem Sie beide schon erzählt haben. Sven Albrecht, die internationalen Special Olympics, das ist eine Riesenveranstaltung, die Sie da im kommenden Jahr vor der Brust haben. Wir haben es gerade schon gehört, ganz Deutschland ist quasi involviert. Was bedeutet das in Zahlen? Wie viele Sportler kommen? Was ist alles? Wer ist alles beteiligt daran?
Ja, vielen Dank, Frau Wiesler. Auch erstmal herzlich willkommen meinerseits. Mein Name ist Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung für die Weltspiele 2023. Und es ist in der Tat so, dass auf Deutschland etwas ganz Großes wartet, nämlich mit den Special Olympics World Games Berlin 2023. Es ist weltweit die größte inklusive Sportveranstaltung, die es gibt. Wir erwarten über 7000 Athletinnen und Athleten aus bis zu 190 Nationen. Also es ist wirklich im Jahr 23, dass wir die gesamte Welt begrüßen. Wir können gerne in der Folie schon einmal weitergehen. Dann kriegt man noch ein bisschen Überblick. Und ich glaube, das Besondere, was uns wichtig ist, und ich komme gleich auch noch mal ganz kurz auf die Host Towns zu sprechen, ist, dass dieser Veranstaltung einer gesellschaftlichen Idee zugrunde liegt. Es geht nicht darum, nur 10 tolle Veranstaltungstage in Berlin für die Athletinnen und Athleten zu begrüßen, sondern schlussendlich wollen wir mit der Veranstaltung eine inklusive Gesellschaft in unserem Land fördern. Wir glauben an die Kraft des Sports, die aber nicht nur im Sport wirkt, sondern über den Sport hinaus. Und das ist der Anspruch, mit dem wir starten. Und natürlich wollen wir aber trotzdem auch den 7000 Sportlerinnen und Sportlern bestmögliche Bedingungen schaffen. Sie werden unterstützt von 20.000 Volunteers, die insgesamt im Einsatz sein werden bei der Veranstaltung. Wir erwarten über 9000 Familienmitglieder aus aller Welt, die zu der Veranstaltung anreisen. Und ich könnte jetzt noch ein paar andere Dinge benennen, die die Dimension der Veranstaltung nochmal deutlich machen. Aber ich glaube, allein die Zahl der 20.000 Volunteers macht es deutlich. Die Veranstaltung selber findet vom 17.06. bis zum 25.06.2023 statt. Da muss ich gleich zu sagen, das ist der Zeitraum der eigentlichen Veranstaltung, also Tag der Eröffnungsfeier in Berlin und Tag der Abschlussfeier. Die Eröffnungsfeier wird im Berliner Olympiastadion stattfinden, die Abschlussfeier direkt am Brandenburger Tor. Und ansonsten bespielen wir eigentlich in der Zwischenzeit alle großen Veranstaltungsstätten in Berlin. Wir als Organisationskomitee sind allein für knapp 150 bis 200.000 Übernachtungs zuständig, die anfallen. Aber was uns wichtig ist, ist, dass wir eigentlich nicht nur Berlin bewegen, sondern wir haben gesagt, wir wollen von Beginn an Deutschland bewegen. Und deswegen können wir gerne eine Folie weitermachen. Und das Besondere, und darum freue ich mich auch sehr, dass auch Rostock und Erfurt neben an 214 weiteren Kommunen aus ganz Deutschland dabei sind. Was ist die Idee dahinter? Bei Special Olympics ist es so, dass die Delegationen, bevor sie in die Ausrichterstadt kommen, das Ausrichterland kennenlernen sollen über 4 Tage, dass sie unsere Kultur kennenlernen, dass sie die Möglichkeiten haben, anzukommen, die Gastfreundschaft unseres Landes zu erfahren. Und wir haben aber gesagt von Beginn an, wir wollen weitergehen. Unser großes Ziel ist die inklusive Gesellschaft. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Veranstaltung großen Beitrag leisten kann, ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu erzeugen. Das wird aber nicht ausreichen, sondern wir brauchen Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, um schlussendlich das große Ziel der Einstellungsveränderung bewirken zu können. Und das wird nicht ausreichen in Berlin, sondern das wird uns nur gelingen, wenn wir das gesamte Land mit einbinden. Und daher wollen wir mit dem Host Town nicht nur ein toller Gastgeber werden, sondern es soll auch der Anlass sein, in den Kommunen inklusive Prozesse anzustoßen im Bereich des Sports, aber natürlich auch im Bereich des Tourismus, im Bereich des ÖPNV, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und deswegen sind wir unglaublich glücklich, dass die Weltspiele 2023 in Berlin nicht an einem Ort stattfinden, sondern mindestens an 216 Orten in Deutschland. Und das gab es bei einer Sportgroßveranstaltung in Deutschland noch nie. Und ich glaube, wir können damit ein deutliches und großes Zeichen setzen, dass Inklusion in unserem Land ja ein Stück weit weiterentwickelt werden kann. Was ist uns wichtig? Und dann komme ich ins Konkrete und wir können gerne eine Folie weitergehen. Da geht es um die Barrierefreiheit. Und natürlich ist unser großer Wunsch, auch durch die Einbindung der 216 Kommunen wichtige Impulse auch für einen barrierefreien Tourismus in Deutschland zu initiieren. Und da ist uns eins immer am Anfang ganz wichtig, die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung. Die werden nach wie vor bei dem Thema der Barrierefreiheit häufig am Ende mitgedacht. Und da geht es um Aspekte wie leichte Sprache. Da geht es darum, Orientierungssysteme anders zu gestalten. Es geht darum, Digitalisierung auch leicht zugänglich zu machen, verständlich zu machen. Das fängt mit Buchungssystemen an. Das geht bis hin zu Stadtführung, wo wir immer wieder in Ausrichterstädten von unseren Veranstaltungen auch versuchen, Impulse zu setzen, Städteführung in leichter Sprache zu initiieren. Und deswegen ist eigentlich unser großer Wunsch, mit den Spielen eine Sensibilisierung auch im Tourismusbereich zu initiieren, dass noch stärker auch die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung mitgedacht werden. Und das bezieht sich insbesondere auf leichte Sprache- und Orientierungssysteme. Ich sehe hier auch die Kolleginnen vom VBB, mit denen wir auch gemeinsam ein Projekt machen, zum Beispiel für den ÖPNV, eine eigenständige App in leichter Sprache, sodass Menschen mit geistiger Behinderung auch eigenständig sich in der Stadt bewegen können, weil das ist sehr häufig unsere Erfahrung, dass wenn wir selber zu touristischen Orten kommen, das Thema der Barrierefreiheit schon mehr und mehr mitgedacht wird und ein guter Prozess ist. Das Problem ist häufig aber, dass die Leute auch überhaupt zu der Stätte kommen. Und deswegen spielt aus unserer Sicht der ÖPNV auch für barrierefreien Tourismus eine ganz wesentliche Rolle. Und daher hoffen wir uns, wie gesagt, durch die Spiele nicht nur in Berlin, sondern bundesweit wichtige Impulse im Sinne der Sensibilisierung zu setzen. Und was für uns auch wichtig ist, und das ist dann die letzte Folie als kurzer Überblick, wir sind zwar eine Sportveranstaltung, aber bei uns geht es darum, eine Bühne zu schaffen für tolle inklusive Prozesse. Und deswegen werden wir auch ein ganz, ganz großes inklusives Kulturprogramm nicht nur in Berlin, sondern in den 216 Gemeinden durchführen. Und auch da wollen wir wichtige Impulse setzen, wie eigentlich inklusive kulturelle Angebote entstehen können. Wir sind mit dem Berliner Senat dabei und haben ein besonderes Nachhaltigkeitsprojekt initiiert, was Inklusion 23 heißt. Da ist es zum Beispiel, dass die Museumsinsel in Berlin komplett in leichte Sprache barrierefrei umgestaltet wird. Zum Beispiel die Schlossgärten vom Schloss Charlottenburg wird barrierefrei zugänglich gemacht. Da werden dann auch während der Veranstaltungswoche entsprechende Veranstaltungen angeboten. Aber uns ist es einfach wichtig zu sagen, wir sind eine Sportveranstaltung, aber wir wollen den Sport nutzen, in andere Bereiche hineinzuwirken. Und deswegen ist natürlich gerade das kulturelle Angebot auch in den Städten ganz wesentliches, was wir dann hoffentlich neben den Hotels und ÖPNV auch ein Stück weit noch inklusiver und barrierefreier gestalten können. So viel in aller Kürze, und das ist schwierig, ehrlich gesagt, bei der Größe der Veranstaltung. Was haben wir vor? Und ich kann nur noch mal drum werben, auch die Kommunen, die jetzt vielleicht nicht als Hosttown ausgewählt worden sind, wir hatten nämlich über 280 Bewerbungen, dass sie trotzdem genau diesen Weg mit uns gemeinsam gehen und dass wir hoffentlich im Jahr 23 das freundliche Gesicht Deutschland zeigen können. In der jetzigen Situation wichtiger denn je, Völkerverständigung, ein friedliches Zeichen zu setzen. Und ich glaube, da sind die Special Olympics eine tolle Möglichkeit für uns alle. Vielen Dank. Sie sind noch leise.
Leise. So, jetzt aber. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Albrecht. Und ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, auch in der Kürze der Zeit. Vielen Dank. Ich bitte jetzt nochmal alle aufs Podium, denn wir kommen jetzt zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. Und ich bitte Julia Marmola, uns zu erzählen, was war los im Chat.
Ja, guten Tag. Ich kann berichten aus dem Chat erstmal ein großes Kompliment von einer Rollifahrerin, und zwar aus Warnemünde, oder einer Rollifahrerin, die in Warnemünde und Rostock als Besucherin unterwegs war und sich sehr über die Zugänglichkeit des Meeres und des Strandes gefreut hat. Das ist die allererste Nachricht, die mich sozusagen vorhin erreicht hat. Und dann eine Frage, die zwar in Rostock gerichtet war, aber die wir durchaus an alle stellen können, ist, wie werden und ob die betroffenen Verbände in die Planung eingebunden werden. Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Und genau, die möchte ich an alle vielleicht richten. Und dann gab es eben verschiedene Fragen zur BUGA, also Dauer der Planung, die größten Hürden, die Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen auf der BUGA und die Angebote in diesem Zusammenhang und auch die Frage nach Rollstuhlverleih, nach Rollatorverleih, nach Begleitprogramm etc. Und die Frage, auf die Herr Albrecht auch schon eingegangen ist, und zwar die Wegeleitsysteme für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, auch im Rahmen des ÖPNVs.
Dann würde ich sagen, starten wir mit Frau Hildebrand, dass Sie einmal abräumen können, die Großzahl der Fragen.
Ja, also hören Sie mich?
Ja.
Die betroffenen Verbände sind bei uns in Erfurt sehr gut eingebunden. Es gibt seit vielen Jahren einen tatsächlich sehr aktiven Arbeitskreis Barrierefreies Erfurt, in dem alle betroffenen Verbände drin sind und in dem wirklich monatlich verschiedene Entscheidungsträger vortanzen müssen. Ich sage es mal so, also wenn die öffentlichen Verkehrsmittel dorthin müssen, bereiten sie sich sehr gründlich vor, und auch wir als Touristiker, wir sind ständiger Beisitzer. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich gelöst. Man wird nicht alles durchsetzen können. Das ist ein gegenseitiger Lernprozess gewesen. Aber das geht bis dahin, welches Pflaster wird ausgewählt. Dann muss also der Amtsleiter vom Tiefbauamt in diesen Arbeitskreis, muss das erklären, warum, wieso, weshalb. Und stellt in der Regel auch Alternativen vor. Und dann haben die ein gutes Mitspracherecht. Ich finde das gar nicht so schlecht. Alles ist optimierbar, aber das ist in Erfurt doch ein gelerntes Verfahren über 30 Jahre, wenn man so will. Tatsächlich gab es auf den Geländen jeweils Rollstühle zum Ausleihen. Es gab auch Scooter zum Ausleihen. Es gab Kinderwagen zum Ausleihen. Das war also nicht so das große Problem. Wir hatten auf dem Petersberg ein Problem, das will ich auch offen ansprechen. Da hatten wir während der ganzen Zeit keine barrierefreien Parkplätze. Da haben wir uns nicht durchsetzen können, obwohl wir wirklich gekämpft haben, weil diese 900 Meter, die der Panoramaweg entlang des Hanges hochgeht, das ist einfach relativ viel, und das konnten manche nicht. Also da haben wir ein halbes Jahr, sind wir da Spießruten gelaufen, dass es diesen barrierefreien Parkplatz nicht gab. Das kann ich jedem empfehlen, sich da vielleicht nächstes Mal besser durchzusetzen. Was die Menschen mit kognitiven Einschränkungen angeht, das ist in Erfurt ziemlich gut aufgestellt, weil wir eine extrem aktive Lebenshilfe haben. Wir arbeiten mit denen seit 20 Jahren zusammen, und die haben auch die gastronomischen Einrichtungen auf dem Buga-Ausstellungsgeländen zum Teil geführt, zum Teil mit Betroffenen selbst auch geführt, sodass wir da, glaube ich, ganz gut beziehungsweise die BUGA ganz gut aufgestellt war.
Vielen Dank. Dann würde ich die Frage nach der Einbindung der Behindertenverbände nochmal weitergeben an Herrn Fromm erstmal.
Ja, vielen Dank. Bei uns verhält es sich ähnlich wie in Erfurt. Also dieses Thema barrierefrei wird in allen Projekten mitgedacht. Es gibt eine Personalstelle direkt beim Oberbürgermeister, und so ist auch gewährleistet, dass alle betroffenen Verbände in entsprechende Infrastrukturprojekte und dergleichen eingebunden werden. Was unsere Verantwortung betrifft, sprich die barrierefreien Strandzugänge, auch diese werden unter Einbindung Betroffener, aber auch der Verantwortlichen für Behindertenfragen besprochen, vorbereitet und dann umgesetzt. Also hier wollen wir natürlich entlang der Bedarfe und Bedürfnisse entsprechend mobilitätseingeschränkter Gäste entsprechend die Projekte umsetzen. Also auch hier ein gelernter Prozess, der eigentlich schon eine gewisse Selbstverständlichkeit auch besitzt.
Herr Albrecht, wie binden Sie die Bedarfe und auch die Tipps von den Betroffenen ein bei Ihrer Planung?
Ja, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Schon in der Bewerbungsphase haben wir deutlich gemacht, dass es Spiele von Athletinnen, Athleten für Athletinnen, Athleten sein sollen. Das heißt, dass in allen unseren Arbeitsgruppen ganz selbstverständlich natürlich Menschen mit geistiger Behinderung eingebunden sind in alle Entscheidungsgremien, die wir haben. Wir haben einen großen Schwerpunkt drauf gesetzt, auch in der Hauptamtlichkeit bei uns im Organisationskomitee. Das ist natürlich alles auch durch Corona natürlich ein bisschen erschwert. Aber wir haben auch regelmäßige Stammtische, wo Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland ihre Ideen, Perspektiven mit einbringen. Das war auch ein wesentlicher Aspekt, warum das Hosttown bundesweit in allen Bundesländern stattfindet, weil die Sportlerinnen und Sportler von Beginn gesagt haben, sie möchten auch gerne ihre Heimat den anderen Sportlern und Sportlern vorstellen. Darüber hinaus haben wir eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit, wo wir alle großen Verbände aus Berlin, aber auch bundesweit mit eingebunden haben, weil unser Ansatz ist auch, wir können ein Stück weit eine Bühne bieten über die Veranstaltung. Die Kraft unserer Organisation wird aber nicht alleine ausreichend sein, um die Chancen nutzen zu können. Und darum laden wir eigentlich alle ein, diese Chance und, mitzunutzen, die Aufmerksamkeit. Und daher ist diese Vernetzung für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Aber natürlich in Corona-Zeiten alles leider deutlich erschwerter, als wir uns das 2018, als wir den Zuschlag bekommen haben, vorgestellt haben. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir, das Bestmögliche rauszuholen.
Das glaube ich. Wir hoffen ja, dass zumindest Corona und Covid in diesem Jahr ein bisschen nachlässt. Wie man größere Veranstaltungen planen kann und alles inkludiert und was das für ein Gewinn ist, nicht nur für all die Menschen, sondern auch für die eigene Destination an Renommee und auch an barer Münze am Ende. Davon konnten wir einen guten Eindruck gewinnen. Herzlichen Dank an Frau Hildebrand, Herr Albrecht und Herr Fromm für diese wirklich wertvollen Erfahrungen und Impulse.